Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und
Sina Deutsch. Wir sprechen heute über ein tödliches Rendezvous. Und das Interessante an diesem Fall ist, dass nicht, wie man es so erwarten würde, ein Mann eine Frau umbringt, sondern mehrere Frauen einen Mann.
Also dieses Rendezvous hat es in sich. Am 20. Mai 2001 passiert etwas in der Nähe von Weißendietz in Thüringen. Auf dem Gang durch sein Jagdrevier bemerkt ein Jäger Blut auf dem Waldboden. Er hält es zunächst für die Überreste eines Jagdabschusses. Doch dann sieht er eine Schleifspur. Sie endet bei einer männlichen Leiche. Sofort verständigt der Jäger die Polizei.
Der Tote ist der 36-jährige Elektriker Ernst S. Er wohnt nur 20 Kilometer entfernt und wurde am Tag zuvor als vermisst gemeldet. Er war in der Disco und kam nicht nach Hause. Die Leiche ist übersät mit Stichverletzungen, die Kleidung, Geldbörse und alle Papiere fehlen.
Es spricht also alles dafür, dass der Fundort der Leiche nicht der Tatort gewesen ist. Und deshalb darf es nicht verwundern, dass Kleidungsstücke fehlen, dass Papiere fehlen, weil die hat er möglicherweise da abgeben müssen oder da hinterlassen, wo er umgebracht worden ist. Das macht ja auch Sinn, denn wenn man eine Leiche entsorgt, gibt man ihr nicht unbedingt die Papiere und die Personalausweise mit oder legt sie daneben, es sei denn, man möchte explizit darauf hinweisen, wer die Leiche ist.
Die Kripo ermittelt im Umfeld des Ermordeten. Sie findet heraus, dass Ernst S. Stammgast in einer Diskothek, der Diskothek Palm Beach im thüringischen Hembach war. Das ist nur wenige Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt. Und er war auch am Abend seines Verschwindens dort. Das bezeugt eine Angestellte, die ihn kennt und sich genau an ihn erinnern kann. Die Disco hatte bis 5 Uhr morgens geöffnet. Gegen 3 waren die meisten Besucher schon weg. Nach Aussagen dieser Zeugin schien sich aber Ernst S., um diese Zeit noch prächtig zu amüsieren. Er saß mit einigen Frauen zusammen am Tisch, verließ gegen 3 das Lokal und zwar alleine. Mehrere Zeugen haben dann auch berichtet, die jungen Frauen blieben noch da. Eine der jungen Frauen sagt, Michaela F., sagt, sie war mit dem Mann, sie haben was zusammen getrunken, sie hat ihn gesehen, aber sie kennt Ernst S. nicht näher.
Ja, die Vernehmungen insbesondere der Zeugen aus der Diskothek Palm Beach brachten also nicht den gewünschten Erfolg. Und deshalb hat die Polizei den nächsten Schritt getan und nachgeschaut, ob es irgendwelche Kontobewegungen gegeben hat, also vom EC-Konto des Opfers.
Und genau so war es. Nach dem Tod des Opfers wurde mit seiner EC-Karte 2-mal Geld abgehoben, beide Male am gleichen Automaten. Leider gab es bei diesem Automaten zu der Zeit noch keine Videoüberwachung, also es gibt keine Kameraaufnahmen. Das ist natürlich Pech für die Kripo. Trotzdem sehen die Beamten da eine Chance. Sie beschließen, dass sie selbst eine versteckte Kamera anbringen, weil es gut sein kann, dass der Täter nochmal Geld abhebt und dann könnte man ihn filmen.
Naja, die Tatsache, dass der oder die Täter wiederholt an der gleichen Stelle am gleichen Geldautomaten Geld abheben, einem Automaten, der nicht kameraüberwacht ist, das kann ja auch davon zeugen, dass sie genau das wissen, dass sie wissen, dieser Geldautomat ist nicht kameraüberwacht. Da kann ich gefahrlos ein erstes, zweites und vielleicht sogar ja auch ein drittes Mal auflaufen.
Die Beamten warten 4 Tage lang. 4 Tage lang passiert nichts, die Aufzeichnungen, es wird nichts abgehoben. Doch am 5. Tag zeichnet die Kamera 2 Personen auf, die Geld vom Konto des Ermordeten abheben, ein Mann und eine Frau. Und die Frau kommt den Beamten bekannt vor. Es ist nämlich die Zeugin Michaela F., die sie vernommen haben, eine der Frauen, die mit Ernst S. in der Disco war. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt sie an die EC-Karte von Ernst S.? Sie hat ja gesagt, sie habe ihn nur ganz flüchtig gekannt, nur so vom Sehen. Die Beamten observieren Michaela F. Vor allem wollen sie natürlich herausfinden, wer ist der Mann, der sie begleitet hat. Und da gibt es eine ganz große Überraschung, denn der vermeintliche Mann ist ebenfalls eine Frau. Beatrice K., 21 Jahre alt.
Die zwei Frauen, die auf dem Video erkannt wurden und das Geld von der Bank abgehoben haben, waren ja durch die Zeugenaussagen schon vorher bekannt. Das heißt, man wusste, dass die an diesem Abend in der Diskothek Palm Beach anwesend waren. Und man wusste auch, dass die zwei jungen Frauen zusammen mit zwei weiteren jungen Frauen in dieser Diskothek waren. Aber alle vier hatten sich ja gegenseitig ein Alibi gegeben und hatten gesagt, wir haben gemeinsam die Diskothek vor dem Opfer verlassen.
Die Kripo verhört daraufhin nochmal die beiden anderen Frauen. Daniela, 20 Jahre alt, sie wiederholt ihre Aussage. Als sie zusammen mit ihren drei Freundinnen die Disco verließ, sagt sie, sei Ernst S. noch dort gewesen. Was dann mit ihm geschehen ist, keine Ahnung. Sabrina, mit 19 Jahren die jüngste von den Vieren, sagt zunächst das Gleiche aus. Aber je mehr die Beamten bohren, desto unsicherer wird sie. Sie verwickelt sich in Widersprüche. Und dann, unter diesem Druck, bricht sie ihr Schweigen. Sie erzählt den Beamten die Geschichte eines einzigartigen, unglaublichen Verbrechens.
Es ist ja eine durchaus übliche Vorgehensweise der Polizei, wenn man es mit gemeinschaftlich begangenen Straftaten zu tun hat und wenn man auf eine Mauer des Schweigens stößt oder merkt, dass sich die Beschuldigten gegenseitig ein Alibi geben, dass man dann die Verdächtigen einzeln vernimmt und sich natürlich, sage ich mal, das schwächste Glied in der Kette einfach mal zur Brust nimmt. Und das ist dann die jüngste hier in diesem Fall, auch weil die vielleicht am wenigsten verlieren hat, weil sie als Jüngste wahrscheinlich anders bestraft werden wird. Oder auch, weil man das Gefühl hat, die ist diejenige, die man knacken kann. Und das passiert ja auch in diesem Fall, das gelingt. Auch deshalb, weil es immer unter allen Mittätern auch jemanden gibt, dessen Tatbeteiligung halt eben nicht so gravierend gewesen ist. Der sagt, ich habe zwar zugeguckt oder ich war dabei, aber ich war nicht aktiv in das Geschehen eingebunden. Und das sind dann diejenigen, die dann eher bereit sind, irgendwie auszusagen. Und das ist in diesem Fall auch passiert.
Und Sabrina erzählt Folgendes. Die vier Frauen haben sich Ernst S. ausgesucht, haben mit ihm geflirtet, mit ihm getanzt, gesprochen und haben ihm alle zusammen eine heiße Nacht versprochen. Und sie treffen die Verabredung, damit es kein Gerede gibt in dem Ort, gehen sie eben getrennt aus der Disco. Das heißt, die Frauen gehen los. Eine Viertelstunde später kommt Ernst S., der sich natürlich unglaublich auf dieses versprochene, einzigartige, erotische Erlebnis mit den vier Frauen freut. Er und die Frauen fahren auch in zwei Autos durch ein Waldgebiet in der Nähe und wie verabredet halten sie an einem abgelegenen Parkplatz. Steigen alle aus, aber statt dass es dann richtig losgeht, werden die Frauen böse.
Ja, und Ernst S. ist von dem überraschenden Stimmungsumschwung so überrascht, dass er keine Gegenwehr leistet. Zunächst hält er das Ganze für eine Art Vorspiel, Bestandteil des Spiels, auf das er sich da gefreut hat. Doch das ändert sich sehr schnell, weil die Frauen fangen an, ihn zu schlagen und zu treten. Dann nehmen sie ihm auch die Geldbörse mit der EC-Karte weg. Und sie zwingen Ernst S., seine PIN, also seine Geheimnummer, zu verraten. Anschließend fahren zwei der Frauen in den nächsten Ort, um dort an einem Bankautomaten mit der geraubten EC-Karte Geld abzuheben. Die Jüngere hat dann ausgesagt, ich bin dort stehen geblieben, hab gewartet, wir haben aufgepasst, dass er nicht mehr aufsteht, weil wir hatten Angst. Dann sind die zwei zurückgekommen und die waren stinksauer.
Denn Ernst S. hat ihnen den falschen PIN gesagt. Daniela und Michaela ist es damit nicht gelungen, Geld abzuheben. Und jetzt passiert auch nochmal etwas wirklich Grauenvolles. Sie zwingen ihr Opfer, einen Giftcocktail zu schlucken. Den hatten sie schon zu Hause angerührt und mitgebracht. Und das ist ein Cocktail aus Rohrreiniger, Nagellackentferner, Epilepsietabletten und Fensterputzmitteln. Also man kann sich vorstellen, was für ein schrecklicher Geschmack das ist und was für schreckliche Folgen das auch hat für das Opfer.
Also alleine der Rohrreiniger führt zu schwersten Verätzungen in der Speiseröhre und im Magen, und Nagellackentferner ist noch in der Kombination noch weniger dramatisch, aber es ist eine hochkonzentrierte Toluole- und Alkohollösung. Epilepsie-Tabletten machen natürlich auch dann, führen zu einer Verwirrung. Und das ist irgendwo, musste erstmal auf die Idee kommen, diesen Cocktail zusammenzumixen und das jemandem einzuflößen.
Also vor allem schon vorbereitet zu haben,
na, das zeigt zu Hause. Ja, das zeigt ja auch genau, wie planvoll sie vorgehen. Hier passiert nichts zufällig. Dieser Cocktail, das Zusammenrühren des Cocktails beweist, dass sie halt eben auch bereit waren, doch sehr brutal zu werden, ein hohes Maß an Gewalt einzusetzen, um an ihr Ziel zu kommen. Und es zeugt natürlich, jetzt bin ich mal ganz böse auch, natürlich, dass die Mixtur spricht natürlich auch eher für Frauen, die halt einfach im täglichen Haushalt wissen, was alles so schlimm ist, dass man lieber die Finger davon lässt, geschweige, dass man es trinkt, weil die das häufiger in die Hand nehmen, als das Männer tun.
Aber es ist doch so ein Klischee, oder, dass Frauen immer nur vergiften. Das ist doch so ein Klischee aus dem Mittelalter. Die Frauen vergiften, weil sie körperlich zu schwach sind, und die Männer,
ja, sie sind heimtückisch, aber pfiffig, kurz gesagt. Sie sind heimtückisch, aber pfiffig. Und es ist tatsächlich so, dass früher der Giftmord, der Einsatz von Gift immer halt als weibliche Domäne angesehen worden ist. In den letzten Jahren beobachtet man, dass natürlich auch Männer Giftmorde genauso häufig durchziehen, wie das Frauen getan haben. Und mittlerweile ist es so, dass die Giftmorde insgesamt im Obduktionsgut der Rechtsmedizin fast gegen Null tendieren, was nur bedeuten kann, dass die Frauen noch cleverer geworden sind bei den Methoden, wie sie die Männer vergiften. Also die sind clever. Aber jetzt ist das ja nicht das Einzige, was sie machen. Hier geht es ja nicht um Giftmord, hier geht es ja um Folter. Man muss sagen, das, was sie da machen, ist in erster Linie jetzt an dieser Stelle eine miese, fiese Folter eines Opfers, auf das sie stinkend sauer sind. Und es bleibt erstmal auch dahingestellt, ob sie sauer sind, weil er ihnen nicht die richtige PIN verraten hat oder vielleicht in dieser Ausnahmesituation auch vielleicht gar nicht mehr genau wusste, was seine Geheimnummer ist. Also man muss sich vorstellen, du wirst getreten, geschlagen, fürchtest um dein Leben, und dann ist er so, ja, ich habe hier die 6666.
Oder ich weiß meine Geheimnummer auch nicht, welche unter Druck stehe, ja, selbst an der Supermarktkasse.
Selbst wenn man dir so eine Mixtur gibt, aber es ist ja auch, dass man ihn nicht tötet, sondern dass man erstmal ihn quält und foltert, weil man will an das Geld. Das ist von Anfang an hier das federführende Motiv, und das Motiv ist natürlich auch erstmal Habgier. Sie wollen halt an Geld kommen.
Ja, aber die Frage
ist, kommt ihnen auch gerade zu Pass, und es ist eine abgekartete Geschichte, wo alle vier ihr Spiel mitspielen und jeden Part dazu beitragen.
Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass, ich meine, nachdem sie diesen Cocktail schon gemixt haben und so, dass sie ihn vielleicht auch eingesetzt hätte, wenn er ihnen die richtige PIN gegeben hätte. Also einfach nur, weil es Teil einer Folter war, die ihnen Spaß gemacht hat.
Naja, das ist jetzt spekulativ. Nicht, ja. Das ist spekulativ. Fakt ist, sie hatten das Zeug dabei, und das hast du nicht dabei, weil du irgendwie sagst, ich will eine Felge entrosten an meinem Auto, weil dafür wäre es vielleicht nur am ehesten geeignet. Aber nicht, um es jemandem einzuflößen. Aber offenbar ist der Gedanke, mal irgendwie so einen Typen, sag ich mal, aufzureißen, anzumachen und den auszunehmen, wie auch immer, der ist offenbar schon länger in den Köpfen aller Beteiligten oder zumindest von einigen der Beteiligten sehr präsent gewesen. Das muss man ganz klar sagen. Und sie setzen halt eben wirklich, sie wissen halt, dass der Cocktail bringt ihn erstmal nicht um, aber er verursacht Schmerzen und natürlich große Angst und so weiter. Und dann ist das schon ein Mittel, wo du sagst, bitte, bevor ich hier sterbe, sage ich euch lieber die PIN. Und dann lasst mich bitte laufen, damit ich mein Leben retten kann, weil darum geht's jetzt schon. Und aber das tun sie halt nicht. Weil
und sie haben nämlich auch noch was anderes mitgebracht, außer dem Cocktail, nämlich ein Messer. Also sie sperren erst ihr Opfer verletzt und völlig verängstigt in den Kofferraum seines Wagens. Dann hat Beatrice ein Messer in der Hand und die Frauen geraten in einen, kann wirklich sagen, ein regelrechter Blutrausch. Ernst S. lebt noch, als er wieder aus dem Kofferraum herausgezerrt wird, ist aber völlig benommen natürlich von diesen Giften. Sabrina sagt an dieser Stelle aus, sie habe sich jetzt nicht mehr beteiligt, ja, aber die anderen also sagen, so, jetzt machen wir ihn kalt und sie stechen immer wieder auf diesen wehrlosen Mann ein. 27 Stiche. Und schließlich erdrosselt Michaela ihn mit seinem eigenen Gürtel.
Also was wir jetzt hier beobachten, ist ja ein Gewaltexzess, muss man sagen. Da spielt Frustration eine riesengroße Rolle, sicherlich. Aber es ist noch, ich denke, mehr im Spiel. Es ist auch noch Wut und Hass auf das Opfer vorhanden. Also das ist ja übertöten. 27 Stiche und dann erwürgen, nachdem er ihn vorweg gefoltert hat. Auch offenbar Frustration, dass man nicht an das Geld gekommen ist. Ich glaube, es gab auch noch, was hätte es für einen anderen Plan gegeben, ihn anschließend wieder laufen zu lassen. Das war vor allem von Anfang an nicht die Option, weil er hatte sie ja alle gesehen. Er war mit denen in der Disco, er hatte sie erkannt. Das heißt, eigentlich war schon ziemlich früh klar, er würde diese Geschichte nicht überleben. Und insofern ihn kurzerhand umzubringen, das hat ja nicht gereicht. Das ist die ganze Frustration. Man hat keine Kohle gekriegt. Man hat mit diesem Kerl sozusagen ein Spielchen gespielt, was auch zu nichts geführt hat. Das hat ja auch so eine zusätzliche Frustration. Weil offenbar ist es natürlich keiner gewesen, mit dem man irgendwo tatsächlich was hätte anfangen wollen und so weiter. Also man hat etwas investiert und es kommt nichts dabei rum, gar nichts. Und das führt dazu, dass jetzt natürlich die Art, wie sie ihn töten, nochmal in einem Gewaltexzess passiert. Und es sind ja offenbar zwei von den beiden, von den vier Frauen, die hier sehr exzessiv zu Werke gehen und 27 Stiche. Das ist schon mal irgendwie eine Hausnummer und dann jemand mit dem Gürtel noch zu erwürgen, weil er natürlich schreit und weil er natürlich irgendwo leidet, wie er unvorstellbare Schmerzen aushalten muss. Und denn man halt sozusagen, der ist nur noch lästig, es ist nur noch Wut, es ist Wut auf alles, es ist offenbar noch viel mehr Wut auch auf die gesamte Welt drin, so habe ich das Gefühl. Es ist so, er ist dieser, das Opfer steht stellvertretend für ganz viel Frustration, die diese Frauen in ihrem Leben erlebt haben. Und nur das erklärt diesen Gewaltexzess und dieses auch Übertöten. Und weil es gehört auch einiges dazu, also jemanden erst das Zeug einzuflößen, ihn zu schlagen, zu treten, dann anschließend wieder einzusperren in den Kofferraum, ihn wieder rauszuzerren, dann auf ihn einzustechen. Und es ist natürlich auch noch so eine Geschichte, dass halt offenbar zwei der vier Täterinnen auch, sage ich mal, die Fähigkeit mitgebracht haben, diese Gewalt auszuüben. Ja, das kennen wir bei Frauen ja eher nicht, dass so schwere, brutale Gewalt dann ausgeübt wird. Also Frauen sind eher rational, zweckmäßig, also so viel wie nötig, aber nicht übermäßig. Wobei wir haben natürlich auch schon über einige Fälle gesprochen, Sina, wo wir auch solche Exzesse gesehen haben. Ja,
weil die Geschichte mit dem Drücker zum Beispiel.
Beispielsweise in der Drückerkolonne. Also wenn es da Abhängigkeitsbeziehungen gibt innerhalb dieser Täter, wenn es da jemanden gibt, der halt einfach auch durch diese Gewaltgeschichte irgendwo einen anderen gegenüber signalisiert, nicht nur dem Opfer, ich mach dich platt, sondern ihr guckt mal zu, ich bin die Meisterin hier, ich bin rabiat, ich bin rücksichtslos, ich kann das. Ich kann härter sein als ein Mann beispielsweise oder sowas. Das ist ja auch ein Signal an die anderen, die da zugucken und nicht mitmachen oder nur zögerlich mitmachen und so weiter. Was willst du denn machen, wenn das vor deinen Augen passiert plötzlich? Mhm. Das ist irre. Ich meine, ich glaube, alle vier wussten, das Opfer wird nicht überleben. Aber offenbar hatten sie keine Vorstellung von dem, wie er dann im Einzelnen irgendwo umgebracht werden würde. Und dass man das in einer gemeinschaftlichen,
es ist eine Hinrichtung.
Ja, das ist nicht nur einfach hinrichten, sondern das ist ein Gemetzel. Also das heißt, da will man verletzen, man will Frust abbauen, man will gar nicht, dass das Opfer irgendwo mit dem schnellen Strich oder dem schnellen Schnitt oder sonst was stirbt, sondern man will das Opfer leiden sehen und man will sich an diesem Leiden ergötzen. Das ist die zusätzliche Farbe, die ich hier sehe.
Das sind natürlich jetzt schon Einzelfälle, diese schweren Verbrechen, die von Frauen begangen wurden. Aber du hast mir mal gesagt, du hast so den Eindruck, dass Frauen generell viel brutaler werden, als sie es früher noch waren.
Man sagt das. Also man weiß ja heute, man hat ja immer lange geglaubt, das Böse ist männlich. Also ne, uns Kerle... Ja. Wir haben da das fehlende Ärmchen auf dem Y-Chromosom, das macht uns, versetzt uns in die Lage, Schlimmes zu tun. Wir beobachten, dass das in den letzten Jahren zumindest anders geworden ist. Wir sehen, also die Frauen holen auf, sie sind auch bereiter oder immer mehr sind bereiter, auch unvorstellbare physische Gewalt auszuüben, was eher ungewöhnlich ist. Also das ist vielleicht eine andere Farbe der Emanzipation, dass man sich da halt eben jetzt auch von dieser Vorstellung befreit. Frauen sind ja eher vorsorglich, hinterlistig, arbeiten mit Gift. Nein, ich glaube, da ist einiges dazugekommen. Das Bild hat sich geändert. Wodurch, kann ich jetzt im Augenblick gar nicht sagen. Ich glaube auch, weil teilweise weibliche Vorbilder irgendwie übernommen werden. Wir haben ja beispielsweise auch in Ballerspielen mittlerweile viel mehr, also auch Frauenfiguren, die dort morden. Ich sag mal, Lara Croft, also kämpferische Frauen. Früher kannte man nur die Amazonen oder
sowas. Was ja prinzipiell sehr gut ist.
Das ist ja prinzipiell gut, dass sie Frauen wert, aber ich meine, ich glaube,
starke Frauenfiguren
in dem Moment, wo sie nachholen, ist es gut. Es gibt aber natürlich auch tolle Untersuchungen, jetzt gerade beispielsweise zu den Ehefrauen von Menschen, die in KZs Furchtbares getan haben, wo man aus Protokollen weiß, dass manchmal die Frauen diejenigen gewesen sind, die zum Gewaltexzess sozusagen angestachelt haben und haben ihre Männer noch weiter angestachelt. Dann mach das, lass dir das nicht gefallen. Du musst noch härter sein und sowas. Und die daran ihre Freude haben. Und ich selber habe Menschen kennengelernt, die auch mit 25 in der Lage gewesen sind, als Frauen, also die Babys, im KZ mit einer Mistforke zusammenzustechen. Also das ist, so, es gibt auch da die Ausreißer. Offenbar ist das so. Also sagen wir mal so, die Tatsache, dass man Frau ist, schließt nicht aus, dass man auch zu erheblicher, brutaler Gewalt in der Lage sein könnte. Das wäre jetzt sozusagen die Quintessenz dessen. Und ob das Frauen jetzt bei den Männern abgeguckt haben, das wäre ja noch die Frage, dass man sagt, was ihr da macht, das können wir auch, mindestens genauso gut. Oder ob das einfach so ist, dass das Böse
anders
halt
erzogen wurden vielleicht
und,
auch.
Ja,
nicht mehr zu dieser klassischen Mütterrolle.
Naja, gut, das sind ja hier, die vier Täterinnen sind ja weit entfernt von Mutterrollen, sondern hier sind ja offenbar vier Frauen, die auch einen Hass auf Männer haben. Also das ist ja auch in gewisser Weise ein großer Hass. Und die sind halt gierig und geil und wollen was von dir und dann verführst du sie und nimmst ihnen die Kohle ab, weil du musst sie ja bestrafen dafür oder sowas. Das ist ja auch mit einem
Bestrafen. Das ist schon auch interessant, fand ich, dass sie sich so ein Szenario ausgesucht haben, ne? Dass sie sagen irgendwie, ach, wir flirten mit dem, wir versprechen ihm eine heiße Nacht, ein Fünfer, ja. Ich meine, das hat ja schon was auch mit zu tun. Und dann aber, naja, dann wird er sein blaues Wunder erleben.
Ja, aber es ist natürlich auch schon, ich habe mich die ganze Zeit mal als Kerl gefragt. Also wenn ich ansonsten jemand bin, der in der Disco rumhängt und auf einmal kommen vier Frauen und bieten mir sozusagen die heißeste Nacht meines Lebens an oder sowas, ja. Wie besoffen muss ich sein oder wie bescheuert muss ich sein, mich auf so eine Nummer einzulassen, ja.
Ich glaube, das würden schon viele Männer machen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass die meisten
das total toll. Ist ja alles schön und gut, aber mich da irgendwo.
Man kommt ja nicht auf die Idee, dass
Ich habe jetzt wenig Informationen. Ne? Ich habe jetzt weniger Informationen. Wir haben ja immer nicht so ganz viel Informationen zu den Opfern, aber in manche Opfer bieten sich sozusagen auch viktimologisch, also für solche Geschichten an, dass man sagt, okay, also mit dem da hinten und dem brauchst du den Scheiß nicht machen, weil der macht das A nicht mit, der ist nicht so doof und der macht es jedenfalls nicht, dass er wartet und dann mit dem Auto in den Wald fährt und mal guckt, was da los ist oder sowas, der wird es nicht tun, aber hier gibt es offenbar jemanden, den kann man um den Finger wickeln, der ist sozusagen vernarrt, der ist irgendwie angemacht, den machst du so geil, dass er sozusagen auch nicht mehr kapiert, dass er diesen vier Mädels nicht gewachsen ist, ja, dass er sich da in eine Situation begibt, irgendwo alleine, wo er ihnen hilflos ausgeliefert sein wird. Und das ist ja auch schon was Perfides, dass man einerseits ihn so umgarnt und auf der anderen Seite muss er als Kerl erstmal sagen, okay, wenn ich hier mit allen fünfen holla die Waldfee, das musste er erstmal
vieren.
Klar, ich meine, wir gehen da immer drüber weg und denken, ja, das ist ja die große Fantasie, auf die alle reinfallen. Sondern ich glaube, darum ging es gar nicht so sehr, sondern der hat einfach nur gedacht, okay, und wenn es nur ein oder zwei ist, aber wie auch immer, es ist ihnen ja gelungen, ihn mit irgendeine Gier, irgendeine Lust in ihm zu erzeugen, dass er den Scheiß mitmacht, also um 3 Uhr morgens irgendwie sich auf den Weg in den Wald zu machen. Und da gehören ja auch bestimmte Typen dazu.
Ja, aber ich meine eben, dieses Szenario ist ja auch so besonders. Ich meine, sie hätten ja auch irgendwie sowas machen können wie, weiß ich nicht, das Auto hat eine Panne und jemand Mann hält an oder so und den überfallen sie dann, um an Geld zu kommen, um ihre Habgier zu befriedigen. Und ich stelle mir eben die Frage, ob dieses Szenario ihn heiß machen und dann wird er erfahren, Pech gehabt, ja, wir wollen gar nichts von dir, wir wollen dich nur umbringen.
Na, ich glaube schon.
Oder foltern, das ist doch schon, nein, ich finde, das ist schon besonders.
Ich glaube,
ihn
im Heiß machen, wenn er nicht völlig verblendet gewesen wäre, hätte man schon in dieser Art des Heißmachens und in der Art, wie man das mit ihm gespielt hat, erkennen können, dass das alles nicht etwas ist, was ernst gemeint ist. Also die Idee, dass man ihn ausnehmen könnte oder sowas, die hätte er schon früher haben können, finde ich.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nee.
Naja, gut, also sei es wie es sei.
Wenn du einen angetrunkenen Mann in der Disco Sex versprichst, dann wird jeder mitgehen und keiner wird denken, du raubst ihn aus. Da hast du.
Naja,
da darfst
gut,
du nicht von dir auf andere schließen, Joe.
Naja, ich überlege das gerade vielleicht, natürlich, also wenn das über ich ist ein alkohollöslich, also was auch immer da passiert ist, ist ja wurscht. Fakt ist, so oder so mit dem, was ihm dann passiert ist, konnte er beim besten Willen nicht rechnen. Also vielleicht, dass man ihn ausnimmt, dass man ihn aussetzt und sagt, du dummes Arschloch, hey, gib die Kohle her, was anderes wollten wir nicht von dir, was glaubst du eigentlich, guck dich doch mal an. oder sowas. Das wäre doch alles noch im Bereich des Denkbaren gewesen. Ja, dass er da rumsitzt und fehlt die Kohle und man sagt, er hat uns die PIN gegeben und hat uns bezahlen wollen.
Ja, wahrscheinlich hätte er sie gar nie angezeigt, weil es so peinlich ist.
Weil er hat ihn im kurzen Hemd im Bad sitzen lassen, wie auch immer. Aber hier, deshalb behaupte ich ja, man hat sich einen bestimmten Typen ausgesucht und da war auch klar, dass der halt eben von Anfang an war klar, er wird das nicht überleben, dass diese Begegnung wird er nicht überleben. Und jeder der Täterinnen wusste das. Also da kann keiner sagen, das haben wir nicht geahnt, ich war völlig überrascht, überrascht vielleicht von dem Exzess, aber klar war, der wird diesen Wald nicht mehr lebend verlassen. Also im günstigsten Fall, der steckt in seinem Kofferraum, in seinem Erbrochenen, aber er wird den Wald nicht mehr lebend verlassen. Das war allen Beteiligten klar und deshalb war halt eben auch das Urteil entsprechend zu fällen.
Ja, genau. Die vier Frauen wurden wegen Raubmords verurteilt. Sabrina, also die Junge, die ausgesagt hat, hat eine Jugendstrafe von 3 Jahren erhalten. Ihre Freundin Daniela musste 8 Jahre hinter Gitter und Beatrice und Michaela hatten eine lebenslange Freiheitsstrafe abzusitzen.
Sina, ich bin jetzt schon gespannt auf den Fall, den du für das nächste Mal ausgesucht hast.
Das kannst du auch sein, Joe.
Du machst mir Angst.
Und damit verabschieden wir uns. Wir hören uns in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.